Plötzlich Geld, der Kapitalanlage-Podcast mit Finanzcoach Michael Schulte. Folge 64, Ausblick auf 2026, Teil 2. Ja, da melde ich mich wieder mit der Glaskugel zurück. Ich hatte ja schon beim letzten Mal angekündigt, dass ich den Ausblick auf 2026 noch fortführen würde. Sie erinnern sich, vor 2 Wochen war ich bei einem Jahreskongress in Telfs in Österreich und habe da schon erzählt, was denn da die Auguren für das kommende Jahr vorhersehen. Und jetzt, letzte Woche, war ich bei einer definitiv noch größeren Veranstaltung beim Fondskongress in Mannheim. Da zur Erklärung, das ist so in der Branche der absolut wichtigste Kongress. So wichtig, dass da Fondsgesellschaften, die nicht hingehen, dann tatsächlich gefragt werden. Mensch, wieso wart ihr denn nicht da? Ich habe das wirklich mal erlebt. Eine Fondsgesellschaft, die man ein Jahr ausgesetzt hat, wegen Krankheit oder so. Die hatten also einfach keine personellen Kapazitäten, haben abgesagt. Und dann haben die also wirklich jede Menge Nachfragen gekriegt. Ja, wo wart ihr denn? Und gibt's euch nicht mehr? Also, die hatten richtig Angst, dann beim nächsten Jahr bloß dabei zu sein, damit nicht jemand denkt, sie wären vom Bildschirm verschwunden. Also das ist ein Muss für die Branche. Ich habe auch tatsächlich andere gehört, die gesagt haben, oh, wir haben eigentlich gar keine Lust mehr, hier jedes Jahr hinzukommen. Das bringt eigentlich nichts. Wir haben jetzt dadurch keine neuen Kunden gewonnen. Aber auch die sagen, wir können uns einfach nicht leisten, nicht hier zu sein. Das also so kurz zur Wichtigkeit dieses Kongresses. Ein absolutes Muss. Es gibt über 200 Aussteller, der überwiegende Teil davon Fondsgesellschaften. Es gibt auch ein paar Versicherungen, die da sind, die LV 1871 zum Beispiel oder der WWK, also Gesellschaften, die traditionell sehr viel mit fondsgebundenen Versicherungen machen. Und wie gesagt, die Fondsgesellschaften sind diejenigen, die da das absolute Schwergewicht sind und deswegen geht man auch dahin, denn die halten dann wirklich hochkarätige Vorträge. Entweder sind die eigenen Gründer und Fondsmanager da, die Vorträge halten, oder die haben Gäste eingeladen, die zum Beispiel Monika Schnitzler heißen. Das ist eine der Wirtschaftsweisen, mit der will ich gleich mal anfangen, denn die hat über ein Thema gesprochen, das sich auch tatsächlich durch den ganzen Fondskongress durchgezogen hat, weil es ein sehr wichtiges Thema ist, das aber komischerweise gar nicht so präsent in den Medien war. Es hat nämlich Ende letzten Jahres eine Rentenreform gegeben, die ein großer Wurf ist. Das wurde also einhellig bestätigt von den Gesellschaften. Das Rentensystem muss reformiert werden, da sind wir uns alle drüber im Klaren. Da kann man noch so viel von Respektrente und Mütterrente reden, was sozial gewünscht und toll und wichtig ist. Aber es muss ja irgendwie finanziert werden. Wir können nicht ständig Geld ausgeben, dabei gleichzeitig den Anspruch haben, weniger zu arbeiten und immer älter werden, das rechnet sich mathematisch nicht. Da komme ich noch zu, da hat der Professor Raffelhüschen nämlich einen interessanten Vortrag zugehalten, der uns klar gemacht hat, dass wir über unsere Verhältnisse leben. Und deshalb ist es schon lange eine Idee, ähnlich nach schwedischem Vorbild, eine kapitalgedeckte Rente zu machen. Also so eine Art Staatsfonds, wie das auch die Norweger haben. Oder eben, wie es in den USA gemacht wird, dass man mit Aktien, Sparplänen oder mit Investmentfonds, die staatlich gefördert sind, vorsorgen kann. Da hat sich bis jetzt die deutsche Regierung sehr, sehr schwer mitgetan, denn alles, was Aktien ist, ist bekanntlicherweise Teufelszeug und gehört nicht in die Hände des Kleinsparers und des zukünftigen Rentners. Da muss ja der Staat für sorgen, dass das alles mit rechten Dingen zugeht. Das war also den Parteien, ja, FDP und CDU, schon lange ein Dorn im Auge, die gesagt haben, wir müssen in eine kapitalgedeckte Altersvorsorge kommen. Anders funktioniert das nicht mehr, denn unser Umlagesystem hat ausgedient. Und Ende letzten Jahres hat es dann tatsächlich geklappt. Es wurde eine kapitalgedeckte Altersvorsorge beschlossen. Das ganze Ding hat 3 Säulen. Es gibt also einmal ein Altersvorsorgedepot, wo man tatsächlich in Investmentfonds sparen kann. Man muss also keine Versicherung haben. Das ist die sehr, sehr gute Nachricht. Man kann also tatsächlich auch mit ETF und ganz normalen Investmentfonds vorsorgen bis zu Risikoklasse 5, also schon sportliche Aktienfonds für die Altersvorsorge nutzen. Dabei ist auch keine Garantie nötig, wie damals bei der Riester-Rente, sondern man kann das im Wesentlichen nach eigenem Gutdünken machen. Der zweite Baustein ist die Frühstartrente. Ich glaube, das hat der ein oder andere schon mal gehört. Da gibt es diesen Kinderzuschlag von 10 Euro. Das ist aber noch nicht so ganz klar, für wen eigentlich gilt das jetzt, für Neugeborene oder nur für ab 6-Jährige oder, wie es im Moment die Idee ist, nur für die Kohorte der 6-Jährigen, was ich für völlig absurd finde. Warum sollte man nur die 6-Jährigen rauspicken und dann jedes Jahr wieder bei den 6-Jährigen anfangen? Und alle anderen, die älter sind, haben halt Pech gehabt. Also ich glaube nicht, dass sich das durchsetzen wird. Und das Dritte, das ist die Standardlösung. Das ist für die, die immer noch denken, oh, Aktien, oh, da habe ich aber Angst vor. Das ist dann so ein bisschen angelehnt an die alte Riester-Rente mit 80% oder 100% Garantie, die man dann sich selber aussuchen kann und die der Produktgeber, das werden natürlich dann hauptsächlich Versicherungen sein, geben muss. Die nächste gute Nachricht ist, dass dieses Modell der kapitalgedeckten Altersvorsorge den alten Riester ablösen wird. Das heißt, es werden voraussichtlich ab 01.01.2027 keine neuen Riester-Verträge mehr abgeschlossen werden. Und das finde ich eine sehr gute Nachricht, denn dieses Modell mit den Garantien habe ich schon immer sehr, sehr zurückhaltend betrachtet. Und was sich der Gesetzgeber auch hat einfallen lassen, die alten Riester-Verträge müssen nicht eingestampft werden und jetzt was Neues abgeschlossen werden. Nein, Riester-Verträge sind portierbar. Das heißt, ich kann mein Riester-Guthaben nehmen und in Aktienfonds übertragen. Sehr gut. Da haben die also wirklich eine Eins für verdient. Ja, das ist auch allgemein von den Fondsgesellschaften als wirklich großer Wurf angesehen worden. Das ist natürlich verständlich, denn die Fondsgesellschaften haben damit erstmalig die Möglichkeit, in dieses Geschäft der Altersvorsorge einzusteigen. Die Monika Schnitzler, also die Wirtschaftsweise, die war im Auftrag der Allianz Global Investors da, also das ist die Fondsgesellschaft der Allianz. Die sind an die Allianzversicherung angegliedert, haben aber erstmal nicht direkt mit der Allianzversicherung zu tun, sondern sind eine eigenständige Einheit und sind sogar eine der größten Fondsgesellschaften Europas. Und die Monika Schnitzler hat uns also nochmal sehr, sehr eindringlich klargemacht, dass das Rentensystem kurz vor dem Kollaps steht. Wir sind also keineswegs in der Situation, die Renten noch weiter auszuweiten, sondern wir müssen dringend etwas tun. Auch die Frau Schnitzler hat uns bestätigt, dass die Deutschen viel zu viel Angst vor Aktien haben. Leider schüren die Medien und viele Politiker diese Angst immer weiter. Es wird immer von Casino-Kapitalismus gesprochen. Das wird also alles sehr schlecht gemacht. Und wie gesagt, Schweden ist da eigentlich das große Vorbild für diese Kommission gewesen. Denn die schaffen es mit ihren Altersvorsorgefonds, zweistellige Renditen zu erwirtschaften. Und das muss man erstmal schaffen. Ein anderer Vortrag, der da zu dem Thema sehr interessant war, das war der von Professor Raffelhüschen. Ich hatte schon gesagt, der Herr mit dem lustigen, einprägsamen Namen, der kommt aus Norddeutschland, hat auch diesen sehr nordischen Akzent. Und der Herr Raffelhüschen war seinerzeit Mitglied der Rürup-Kommission. Er hat also mit Bert Rürup zusammen die Rürup-Rente entworfen und hat schon immer davor gewarnt, dass dieses Umlageverfahren ein Fehler ist. Und auch er hat uns klargemacht, dass das ein ganz großer Wurf ist, dass wir jetzt endlich den Einstieg in die kapitalgebundene Vorsorge geschafft haben. Diese Vorsorge wird auf jeden Fall noch Thema eines Newsletters und auch eines Podcasts von mir werden. Ja, das also zum Thema Altersvorsorge. Da hat sich eine ganze Menge getan. Aber das hat natürlich jetzt nicht so direkt mit den Investmentthemen fürs nächste Jahr zu tun. Das Thema, was natürlich über allem schwebte, war KI, künstliche Intelligenz. Und die große Frage war eigentlich immer, haben wir eine KI-Blase oder ist das eine Rallye, die noch weitergeht? Auch hier möchte ich einfach mal zusammenfassen, was wirklich einhellige Meinung war und was mich auch sehr überzeugt hat. Wir sind weit davon entfernt, eine Blase zu haben. Also Blase ist das, was wir um die Jahrtausendwende erlebt haben mit der Dotcom-Bubble, die in sich zusammengestürzt ist. Denn der große Unterschied damals zu 2000, als wir wirklich Firmen hatten, die überhaupt keine Gewinne gemacht haben, die einfach nur irgendwas mit Dotcom oder Internet heißen mussten und dann an die Börse gegangen sind. Ich sage immer, jede Metzgerei ist damals an die Börse gegangen, weil sie gesagt haben, wir machen jetzt Internet. Ja? Das ist heute nicht der Fall. Die Unternehmen, die heute hoch bewertet sind, die machen auch wirklich Gewinne. Und das Gewinnwachstum passt zum Wachstum der Aktienkurse. Ich habe schon häufig von Nvidia berichtet und erzählt, wie märchenhaft die wachsen und was die alle schaffen. Jetzt gerade kam in den Nachrichten wieder, dass Amazon einen Kursrutsch hatte von 6 oder 7%, nachdem die bekannt gegeben haben, dass sie 130 Milliarden US-Dollar neu in Rechenzentren investieren werden. Das ist natürlich erstmal nicht schön, weil diese 130 Milliarden fehlen den Aktionären jetzt an Gewinnausschüttungen. Aber langfristig ist das natürlich genau das Richtige. Das heißt, die investieren massiv in Infrastruktur, um später noch mehr Gewinne einzufahren, weil diese Rechenzentren natürlich für die KI-Anwendungen gebraucht werden. Deshalb, das Thema ist lange noch nicht zu Ende. Das war auch das, was uns Dr. Jens Erhardt erzählt hat. Dr. Jens Erhardt ist eigentlich bekannt dafür, dass er eher kritisch ist und eher mal auf die Bremse tritt. Der hat ja diese FMM-Methode entwickelt und den gleichnamigen Fonds aufgelegt, in dem er eigentlich sehr vorsichtig unterwegs ist. Also auch gerade mit so Technologie und so weiter ist er nicht der First Mover, der jetzt gleich auf jeden fahrenden Zug aufspringt, sondern er ist der Vorsichtige, der Grand Seigneur der Branche. Der ist auch, glaube ich, schon über 70, sieht man ihm auch schon an, sein Alter. Aber der ist wirklich noch geistig topfit. Und auch der hat bestätigt, dass keine KI-Blase erkennbar ist. Die Umsätze und Gewinne laufen weiter. In 2000 war das was ganz anderes. Da war das Wachstum kreditfinanziert. Heute kommen diese riesigen Investitionen, wie diese 135 Milliarden, die kommen aus dem Cashflow, also aus dem, was die Firmen einnehmen, was sie wirklich auf dem Konto haben. Und das ist das Besondere, selbst wenn es mal ein Jahr Durststrecke gibt, dann kommen die nicht in Schwierigkeiten, wenn die Zinsen steigen und sie ihre Kredite nicht zurückzahlen können, sondern das ist alles bereits bezahlt. So, und wer könnte der Gewinner sein aus diesen massiven KI-Investitionen, gerade die Emerging Markets und auch die kleinen Unternehmen, die Small Caps, das könnten nach Ansicht von Dr. Jens Erhardt in 2026 die Gewinner sein. Ein weiteres Thema, das ich mir angeschaut habe, das ist das Thema Healthcare. Auch das wissen meine Kunden, eins meiner Lieblingsthemen, denn Healthcare, das ist letztendlich nur eine Demografie-Wette, wie ich es immer nenne. Je älter wir werden, umso wichtiger wird die Gesundheitsbranche. Für uns. Wir haben im Moment die Situation, dass das Gesundheitswesen und insbesondere die Medizintechnik stark unterbewertet ist. Es gab im letzten Jahr eine absolute Rallye bei Biotech-Werten, weil da einige Übernahmen stattgefunden haben und einige Medikamente zugelassen wurden. Aber die andere Seite der Medizinbranche, die ganzen defensiven Titel, also wirklich die Gerätehersteller, die Versicherer, die sind richtig abgestraft worden. Obwohl die Unternehmen zweistelliges Gewinnwachstum haben. Als Beispiel wurden immer wieder Intuitive Surgical und Essilor genannt. Intuitive Surgical, das sind die Jungs, die diese Operationsroboter bauen. Unglaublich, habe ich auch schon häufig darüber berichtet. Man denkt wirklich, das ist Science Fiction, was die machen. Aber die Dinger laufen wie geschnitten Brot und die verdienen sich dumm und dämlich. Die sind dann nicht nur Marktführer, die sind Monopolist. Also kein anderes Unternehmen kann einen solchen Operationsroboter mit diesen Funktionen anbieten. Auch die sind abgestraft worden, obwohl sie prächtig gewinnen. Essilor, das ist die zweite Gesellschaft, das sind die fast monopolartig Brillengläser und optische Linsen herstellen. Klingt jetzt langweilig, aber das ist gar nicht so langweilig, denn optische Linsen werden überall gebraucht. Und wo die ganz weit vorne sind, das ist dieses Thema mit den Smart Glasses, also das, was das nächste große Ding sein könnte. Also diese Brillen, in die man dann Informationen einspiegeln kann. Das ist die Story, die bei Essilor für Kursgewinne sorgt. Nicht sorgt, sondern sorgen wird, so, denn im Moment ist die Aktie ja tatsächlich abgestraft. Das andere Thema, auf das ich noch kurz eingehen möchte, da habe ich schon im ersten Teil was zu gesagt, ist das Thema Emerging Markets und Frontier Markets. Da hatte ich ein interessantes Gespräch mit Stefan Böttcher. Das ist der Gründer und Fondsmanager von Fiera Capital. Die managen die ganzen Frontier Markets, die wirklich spitze sind. Die heißen Magna New Frontiers oder Oaks Emerging Markets. Das sind die Themenfonds, die er managt. Der ist wirklich da einer der Leute, die ganz weit vorne sind, der auch immer wieder in diese Länder hinfliegt, der sich die Firmen selber ansieht. Und er sagt, dass der schwache US-Dollar die Emerging Markets befeuern wird. Er glaubt, dass der Dollar weiter fällt. Das ist ja auch das, was Trump ja nicht angekündigt hat, aber was er immer wieder betont, dass ihm ein schwacher Dollar gar nicht wehtut, weil das gut für seine Exporte ist. Und das ist ebenfalls gut für die Emerging Markets. Er sieht große Chancen in Korea, weil da viele Reformen stattgefunden haben. Da hat es schon 60% Wachstum gegeben letztes Jahr, aber er sieht die Aktien dort immer noch sehr günstig bewertet. Da werden auch viele Kraftwerke gebaut, also nicht selber für den eigenen Strombedarf, sondern die exportieren Kraftwerke. War mir auch nicht bewusst, dass Korea einer der größten Kraftwerksexporteure der Welt ist. Vietnam ist auch eine Story. Vietnam war ein Frontier Market und ist es nach Ansicht von MSCI immer noch. Aber die erste Ratingagentur, und zwar FTSE oder FTSE, hat Vietnam auf einen Emerging Market hochgestuft. Und Stefan Böttcher erwartet, dass die anderen Agenturen spätestens in den nächsten 1 bis 2 Jahren nachziehen werden. Und das bedeutet natürlich dann, dass sämtliche ETF, die Emerging Markets heißen, Vietnam kaufen müssen. Und das wird dann für einen Kursschub sorgen. Ja, also viele, viele interessante Themen. Ich könnte noch stundenlang weiterreden, aber ich merke, ich bin schon fast bei 20 Minuten. So viel wollte ich gar nicht reden. Und möchte deshalb schließen. Lesen Sie weiter meine Newsletter. Da schreibe ich weiter zu Investmentideen. Da gibt es noch jede Menge, was dieses Jahr interessant sein könnte. Bis dahin wünsche ich alles Gute und bis zum nächsten Mal. Ihr Michael Schulte.
Das war Plötzlich Geld, der Kapitalanlage-Podcast mit Finanzcoach Michael Schulte. Für weitere Folgen abonnieren Sie unseren Podcast und schauen Sie auf meiner Website vorbei.